Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des neuen Podcasts der Bundesfachstelle Linke Militanz. Gefördert im Rahmen von Demokratie leben, ein Programm des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Neben Grundlagenforschung und politischer Bildung zählt auch die allgemeinverständliche Vermittlung wissenschaftlicher Fachexpertise zum Themenfeld des linken Radikalismus zu unseren Aufgaben. In unserem Podcast sollen nicht nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundesfachstelle zu Wort kommen, sondern auch externe Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. In dieser Pilotausgabe steht ein medial sehr präsentes, aber zugleich auch ein sehr mythenumwobenes Phänomen im Fokus, die Antifa. Mein Name ist Katharina Heise und ich übernehme die Moderation. Als Gast begrüßen wir den Historiker Richard Rohrmoser. Er hat in Mannheim über die Friedensbewegung der 1980er Jahre promoviert, arbeitet derzeit an einem Buchprojekt über Geschichte und Charakteristika der Antifa und ist uns aus Augsburg zugeschaltet. Guten Tag, Herr Rohrmoser.
Hallo zusammen.
Von der Bundesfachstelle Linke Militanz sind meine Kollegen Alexander Deike.
Hallo.
Und Michael Lühmann.
Hallo.
Mit dabei. In der öffentlichen Wahrnehmung fallen die Antifa und die militante Linke häufig zusammen. Und man übertreibt wohl nicht, wenn man sagt, dass die schwarz-rote Doppelfahne, umschlossen von einem Ring mit dem Schriftzug antifaschistische Aktion, das bekannteste Symbol des linken Radikalismus sind. Dieses Symbol, wie auch das Schlagwort bzw. das Kürzel Antifa, sorgen regelmäßig für Kontroversen und erhitzen Gemüter. So etwa nach der Ankündigung Donald Trumps, die Antifa als Terrororganisation verbieten zu wollen. Oder dem in Reaktion darauf erfolgenden Twitter-Bekenntnis der SPD-Vorsitzenden Saskia Esken zum Antifaschismus. Das führt vor Augen. Weil sie so schwer zu greifen und so facettenreich sind, laden diffuse Phänomene wie die Antifa gerade dazu ein, Gegenstand von Mythen, aber auch Feindbildkonstruktionen und auf diesen aufbauenden Skandalisierungen zu werden. Wir wollen uns heute Zeit nehmen, Gegenwartsphänomene und Begrifflichkeiten auszuleuchten, die mit dem Kürzel Antifa in Verbindung stehen, aber auch um dessen historischen Bezugspunkte und Vorläufer zu diskutieren. Bevor wir uns Fragen der Gegenwart widmen, wollen wir einen Blick zurückwerfen. Passenderweise wurde heute vor 88 Jahren, am 10. Juli 1932, die antifaschistische Aktion gegründet. Das schon in der Einleitung erwähnte Logo, die Venenfahnen im Doppelkreis, stammt in seiner ursprünglichen Fassung von 1932. Herr Rohrmoser, können Sie uns erklären, wie das Symbol eigentlich entstanden ist?
Ja, ich würde dazu ein bisschen in die Historie zurückgehen. Wie richtig gesagt wurde, entstand die antifaschistische Aktion im Jahr 1932. Und das war eben eine Bestrebung zu einer linken Einheitsfront aus KPD, SPD und Gewerkschaften. Diese Bestrebung gab es auch schon in den 1920er Jahren. Allerdings war da die Skepsis vor allem in der SPD und in den Gewerkschaften sehr präsent. Und letztendlich konnte sich die Idee einer Einheitsfront dann leider erst zu spät durchsetzen, 1932. Und das auch erst, als einige KPD-Parlamentarier durch die NSDAP im Parlament angegriffen wurden. Und ja, letztendlich gründete sich dann aber die antifaschistische Aktion und das Logo war eben diese beiden roten Fahnen in einem Rettungsring. Das ist eigentlich ja so der Hintergrund dazu. Und erst Ende der 1970er Jahre bzw. Anfang der 1980er Jahre wurde dieses Logo letztendlich von der autonomen Antifa wieder aufgegriffen, wurde dann aber leicht modifiziert. Also statt den beiden roten Fahnen war das bis heute dominierende Erkennungssymbol der Antifa nun eben eine schwarze und eine rote Fahne, wobei die schwarze Fahne für die anarchistischen Tendenzen und Elemente in der Antifa steht. Und außerdem weht seit den 70er, 80er Jahren die Fahne nun nicht mehr nach rechts, sondern nach links. Aber im Wesentlichen damals standen diese beiden roten Fahnen eben für die Gemeinschaft aus Sozialdemokraten und Kommunisten und eben auch Gewerkschaften. Wobei es eben eine gewisse Zeit noch gedauert hat nach diesen ersten linken Bestrebungen zu einer Einheitsfront, bis es dann tatsächlich zu weit kam. Und wie wir alle wissen, kam es eben viel zu spät. Und der Aufstieg der NSDAP konnte nach der Ausrufung der antifaschistischen Aktion leider nicht mehr aufgehalten werden.
Alex, was würdest du zu dieser Frage noch ergänzen?
Ich würde vielleicht noch ergänzen, dass dieser Aufruf der antifaschistischen Aktion von 1932, der sich primär von der KPD-Spitze ausgehend an die sozialdemokratische Basis richtete, also nicht die Parteiführung, sondern an die Basis und ein Versuch zu einer sogenannten Einheitsfront von unten sein sollte, dass der meiner Einschätzung nach doch ziemlich deutlich so eine Propaganda-Offensive war. Also ich würde in Zweifel ziehen, dass das wirklich jetzt auch ein ernst gemeinter Versuch von der Parteispitze gewesen ist, da neue Pfade zu beschreiten und angesichts des Aufstiegs der NSDAP jetzt wirklich nochmal einen ernsthaften Versuch zu starten mit der KPD, mit der SPD, den Schulterschluss zu suchen. Allerdings muss man dann fairerweise auch einschränken, dass beziehungsweise zugestehen, dass an der Basis eigentlich dieser Aufruf ein bisschen anders interpretiert wurde, wie er dann eigentlich von der Parteispitze gedacht war. Also der ist dann so interpretiert worden, dass man dann doch auf lokaler Ebene auch zwischen den Parteisekretären sich abspricht, dass man auch militante Aktionen plant, das war eigentlich überhaupt gar nicht und durchführt, das war eigentlich überhaupt gar nicht im Sinne der Parteiführung, die eigentlich ihre Arbeiter beziehungsweise die SPD-Anhänger und die KPD-Anhänger zu einem Massenstreik mobilisieren wollte, was aber relativ illusorisch war, weil die KPD-Anhängerschaft in großen Teilen auch arbeitslos war und gar nicht die Möglichkeit hatte, Massenstreik durchzuführen. Und natürlich im Kontext der Weltwirtschaftskrise war eigentlich das Unterfangen, einen Massenstreik anzustreben, auch relativ hoffnungslos.
Wie kam es eigentlich dazu, dass die Initiative von 1932 zumindest symbolisch in der Nachkriegszeit zu einem wichtigen Bezugspunkt wurde? Von einer Erfolgsgeschichte kann man doch eigentlich nicht unbedingt sprechen. Oder wie sehen Sie das, Herr Rohrmoser?
Naja, Erfolgsgeschichte als solche ist tatsächlich ein sehr starkes Wort. Das klingt mir auch zu sehr nach Narrativ. Aber ich denke doch, dass die Antifa, sowohl die traditionellen als auch die autonomen Gruppen seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges doch bestimmte deutliche gesellschaftliche Meriten sich verdient haben und ein gewisses gesellschaftliches Korrektiv waren, auch wenn man das nicht so technokratisch messen kann, denke ich. Also ich denke, insgesamt alle antifaschistischen Gruppen und Organisationen lassen sich, das ist auch eine These, die ich in meinem Buch vertreten werde, doch als soziale Bewegung verstehen, wie es beispielsweise auch die Anti-AKW-Bewegung oder die Friedensbewegung oder andere neuen sozialen Bewegungen in den 1980er Jahren waren, weil sie doch, glaube ich, die Gesellschaft vor allem dann in den 1990er Jahren dafür sensibilisiert haben, dass eben Rassismus und Faschismus doch ein strukturelles Problem in der Gesellschaft noch ist. Aber dieser Bezugspunkt, ich glaube, das kommt einfach daher, weil die ersten Gruppen und Organisationen, ich denke dabei vor allem an die Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes, kurz die VVN, die haben ihren Ursprung einfach in der NS-Diktatur und haben einfach, ja, auch was Habitus angeht, sehr daran angeknüpft. Also wenn man sich das Logo heute anschaut, das ist ja dieser rote Winkel und im Hintergrund sind blau-weiße Streifen. Das repräsentiert eben die Häftlingsuniformen von damals. Und der rote Winkel war ja eben das Erkennungszeichen für politische Häftlinge. Und dadurch wollten die es schon sehr deutlich machen, woher sie kommen. Und das haben dann eben andere traditionelle Akteure, nenne ich die mal. Wir werden sicherlich noch die Unterscheidung zu der autonomen Antifa machen. Die haben das auch aufgenommen. Also zum Beispiel der Kommunistische Bund, der dann diese Faschismustheorie sehr deutlich vertreten hat, also wonach sich die Bundesrepublik spätestens seit der Ermordung Benno Ohnesorgs in einem präfaschistischen Zustand und nicht mehr in einem postfaschistischen Zustand befindet. Oder auch die DKP, also die wollten schon mit der Geschichte ja argumentieren. Und ganz besonders hat das eben dann die autonome Antifa aufgegriffen, die auch an die Militanz und Gewaltbereitschaft der ursprünglichen antifaschistischen Bewegung angeknüpft hat und sehr stark zum Ausdruck bringen wollte, dass sie eben nicht auf den Staat vertraut, wenn es um die Bekämpfung von faschistischen Strukturen geht, sondern die sich vielmehr für Eigeninitiativen ausgesprochen hat.
Alex, möchtest du dazu noch was sagen oder könntest du vielleicht auch gleich ein bisschen darauf eingehen, was denn die Unterschiede zwischen der Antifa und den Autonomen ist?
Ja, erstmal würde ich da vielleicht noch hinzufügen wollen, dass ich denke, dass diese KPD-Initiative als historisches Vorbild deswegen auch so attraktiv ist und gleichzeitig auch ihr Symbol so attraktiv ist, weil zum einen eben damit verbunden ist dieser Aufruf zur Einheitsfront, zur Geschlossenheit gegen den Faschismus. Da kann man natürlich kritisieren oder kritisch einwenden, dass dieser Aufruf damals unter Umständen nicht so ganz ernst gemeint ist. Aber wenn man das jetzt als ernst gemeinte Initiative ansieht, dann ist das natürlich ein guter Anknüpfungspunkt. Und zum anderen, gleichzeitig ist damit aber, wie das Richard schon gesagt hat, Fundamentalopposition gegen die herrschende Ordnung verbunden, beziehungsweise militanter Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Wenn man sich zumindest die Praxis so Anfang der 30er Jahre anschaut, und ich glaube, das macht den Rekurs auf die KPD-Initiative von 1932 so attraktiv. Und wenn es jetzt um die Frage geht, die Antifa in Anführungszeichen, die Autonomen voneinander abzugrenzen, muss man natürlich sagen, dass so ganz kategorische Grenzen auch mal nicht zu ziehen sind. Die Autonomen sind eine soziale, linksradikale soziale Bewegung mit bestimmten Prinzipien. Und wenn wir von der autonomen Antifa sprechen, dann meinen wir eigentlich meistens, ja, lokal organisierte Kleingruppen, die ziemlich clandestin operieren beziehungsweise anonym, was die Gruppenmitglieder angeht, die basisdemokratisch organisiert sind und die damit natürlich allein schon so Überschneidungspunkte mit den Autonomen haben, die jeglicher Organisation, die über die klassisch gegenüberstehen. Aber das heißt natürlich nicht, dass jedes Mitglied einer Antifa-Gruppe sich auch als Autonomer identifizieren muss. Aber durchaus gibt es natürlich Überschneidungspunkte.
Ja, Herr Rohrmoser möchte dazu auch gleich noch was sagen.
Ich hätte noch eine Ergänzung zu dieser Unterscheidung zwischen traditionelle und autonome Antifa zu machen, also beides in Anführungszeichen. Ich stimme da vollkommen mit Alex überein, wie er das beschrieben hat. Wenn man das vielleicht sich ein bisschen plastisch und anschaulich noch vorstellen möchte, wo man da diese feine Linie ziehen kann, dann ist es, glaube ich, schon so, dass diese traditionellen Akteure, also die ich vorhin schon genannt habe, VVN, Kommunistischer Bund, DKP, dass die vor allem auch in gesellschaftliche Bereiche noch hineinwirken, die für die autonome Antifa keine besondere Relevanz haben. Ich denke da vor allem an die Gewerkschaftsarbeit. Ein weiterer großer Unterschied ist, dass ja die autonome Antifa, diese autonomen Gruppen sich ja den Straßenkampf schon auch durchaus groß auf die Fahnen schreiben und eben einen sehr starken militanten Charakter haben. Ja, und genau, das sind eigentlich so die wesentlichen Unterschiede. Und vielleicht ist noch ein bisschen strikter zu trennen, dass wirklich die autonome Antifa nicht auf den Staat vertraut und der Kommunistische Bund zumindest war da, glaube ich, in den 70er Jahren, als die autonome Antifa so im Entstehen war, nicht ganz so dogmatisch.
Bevor wir uns weiter mit den Unterschieden zwischen Ost- und Westdeutschland beschäftigen, wäre noch eine generelle Frage: Kann man eigentlich von einer Antifa-Bewegung sprechen oder vielleicht eher von einem speziellen Handlungsfeld der radikalen Linken? Alex, wie siehst du das?
Also ich würde sagen, dass man tatsächlich eigentlich beides tun kann. Beide Begrifflichkeiten können irgendwie dabei helfen, dieses doch relativ diffuse Phänomen Antifa ein bisschen festzuzurren sozusagen oder auf Begriffe zu bringen. Soziale Bewegungen werden ja oftmals definiert oder beschrieben als informelle Netzwerke von Gruppen und Personen, die wiederum gemeinsame Überzeugungen miteinander teilen und versuchen, in konflikthaften Mobilisierungen gesellschaftlichen Wandel mithilfe unterschiedlicher Protestpraktiken herbeizuführen. Und wenn man sich das anschaut, was wir so als autonomen Antifaschismus verhandeln, denke ich, kann man diesen Charakteristika durchweg einen Haken machen. Allerdings ist natürlich auch klar, dass ganz unterschiedliche Akteure sich irgendwie zu dem Handlungsfeld Antifa dazugehörig fühlen, die ganz unterschiedliche Praktiken nutzen. Es gibt Zeitschriften, Projekte, es gibt Journalisten, die sich spezialisiert haben darauf, über die extreme Rechte zu recherchieren und die danach streben, möglichst umfangreich da Informationen zu sammeln und die Öffentlichkeit zu informieren. Es gibt Veranstaltungen der politischen Bildung und. Und man kann sicherlich dann schauen und feststellen, dass sich ein Großteil dieser Akteure dann der radikalen Linken zugehörig fühlen, ohne unbedingt dann wirklich alle Charakteristika des autonomen Antifaschismus, also speziell diese im Verborgenen oder im, ja, heimlichtuende autonome Antifa-Gruppe, ohne dass man jetzt da unbedingt mitmacht. Insofern würde ich schon sagen, es ist gleichzeitig auch ein Handlungsfeld der radikalen Linken, auch linksradikale größere Organisationen, die ein breites Themenspektrum abdecken, haben dann immer Arbeitsgruppen oder oftmals Arbeitsgruppen, die sich dem Themenfeld Antifaschismus widmen, ja, dass man letztlich wirklich sagen kann, beides ist irgendwie zutreffend. Man muss natürlich sagen, es gibt noch andere Begriffe, die immer wieder gehandelt werden. Es wird von Antifa-Subkultur gesprochen. Es ist klar, wir haben spezielle Symbole, wie eben dieses Antifa-Logo, auch Codes, Kleidungsstile, die es erlauben, irgendwie so von subkulturellen Elementen zu sprechen im Antifa-Zusammenhang. Gleichzeitig wird ja oftmals in den Medien von einer Antifa-Szene gesprochen. Das ist vielleicht nicht so ganz präzise, wenn, dann könnte man von vielen lokalen Szenen sprechen. Aber dann ist es auch wieder fraglich, ob es nicht angebrachter wäre, von einzelnen lokalen linksradikalen Szenen zu sprechen, in denen eben dieses Handlungsfeld Antifa große Bedeutung annimmt. Das, würde ich sagen, ist dann wahrscheinlich sinnvoller, als von einer Antifa-Szene, schon gar nicht von einer nationalen Antifa-Szene zu sprechen.
Wenn es keinen Sinn macht, von einer nationalen Antifa-Szene zu sprechen, wie sieht es denn international aus in dem linken Bereich? Herr Rohrmoser?
Ich hätte noch eine kurze Anmerkung zu machen zu dem Gesagten. Ich bin mit dem vollkommen d'accord. Für mich ist das auch sowohl ein Handlungsfeld, aber ich möchte schon auch deutlich machen, dass es für mich eine soziale Bewegung ist und ein gesellschaftliches Korrektiv. Gleichzeitig ist diese Bewegung aber sehr diffus, facettenreich, hat unterschiedliche Praktiken und Ideologien. Und das ist eben so schwierig, die Antifa in Anführungszeichen zu definieren, weil das eben beginnt bei Erinnerungskultur und Aufklärungsarbeit. Viele beteiligen sich bei friedlichen Demonstrationen, aber es geht dann eben auch über zu Sachbeschädigungen, zum Zerstechen von Reifen, Fensterscheiben einwerfen, Farbbeutel, Anschläge, Sabotageakte und so weiter, bis hin zu Gewalt gegen Personen. Also ich denke, Antifaschist oder Antifaschistin ist in erster Linie eine Selbstbezeichnung eben für dieses Handlungsfeld. Und ich hatte zuletzt eine ganz interessante Begegnung. Da habe ich auf einem Podium diskutiert mit einem CSU-Politiker und der hat sich selbst auch als Antifaschist bezeichnet, weil er der Auffassung ist, dass nur seine Partei eigentlich AfD-Wählerinnen und Wähler sozusagen zurückholen kann. Und er ist auch tatsächlich bekannt dafür, dass er mit auf Demonstrationen geht. Und insofern hat er mit dieser Ansicht, denke ich, auch nicht ganz Unrecht. Für Externe, die Antifa von außen beschreiben, habe ich zuletzt eine treffliche Beschreibung gehört, beziehungsweise in der Zeit gelesen. Da war die Rede davon, dass die Antifa die eierlegende Wollmilchsau der Symbolpolitik sei. Aber jetzt zu der anderen Frage, zur Internationalismus oder wie die Antifa in anderen Ländern vertreten ist. Ich kann ein bisschen zu der Situation in den USA was sagen. Dort gibt es mittlerweile so knapp 300 Antifa-Gruppen, wobei dort finden wir eine Lage vor, wie die bei uns vielleicht vor 20 Jahren noch war. Also da ist dieses Spektrum noch nicht so ausdifferenziert. Es geht dort vielmehr darum, eine Oppositionsbewegung zur Regierung Trump zu sein, zum Rassismus in den Staaten. Und das ist dort alles noch nicht so ausdifferenziert. Man hört ja oft den Satz, was in den USA passiert, kommt auch 15 Jahre oder 20 Jahre später nach Europa und nach Deutschland. Hier ist es vielleicht tatsächlich umgekehrt. Also dort ist Antifa tatsächlich noch ein Begriff, um verschiedene Gruppen zu sammeln, zu konzentrieren und gemeinsam zu agieren. Gleichzeitig ist es aber auch, wie wir es in den letzten Wochen von Trump gehört haben, ein Schimpfwort zur Diffamierung, um einer bestimmten Personengruppe oder einer bestimmten Bewegung eben so eine Negativvokabel überzustülpen.
Michael möchte auch noch was dazu sagen.
Ja, mir kam bloß der Gedanke, vielleicht kann man das auch diskutieren, einfach weil ja die Stichworte fielen, soziale Bewegungen, so ein bisschen Diffusionsphänomene. Es ist nicht so ganz klar, was es ist, wie breit es ist. Im Prinzip geht es ja manchmal auch nur um die Selbstbezeichnung. Ich glaube, dass es, wenn man es als soziale Bewegung ernst nimmt, dann doch was relativ Typisches auch für die Geschichte der Bundesrepublik. Also wenn man sich anguckt, wie breit etwa die Anti-AKW-Bewegung war, das ist vielleicht so ein ganz schönes Beispiel, wo man sich ja durchaus auch als radikale Linke in den 70ern massiv eingebracht hat. Massiv heißt dann eben auch massiv militär. Kant eingebracht hat, dann sieht man ja schon, dass es quasi, das gibt dieses Bekenntnis, das reichte schon. Also ich konnte als konservativer Bauer in Wühl genauso gegen die Atomkraft kämpfen wie als radikal Militanter aus Bremen, Fegesack, der eben Bock hatte, mal diesen Atomstaat, Bullenstaat, Scheißstaat, Schweinestaat, wie auch immer, anzugreifen. Und ich glaube, das ist bei der Betrachtung, wenn wir das auf Antifa quasi diese Erfahrung, auch die Korrektivfunktion, die angesprochen wurde, ist ja auch ganz wichtig, wenn wir diese Erfahrung einfach aus sozialen Bewegungsforschung so ein bisschen mitnehmen und auch mal durchaus gucken, wo sind eigentlich diese Leute gelandet, die damals dem Bullenstaat und dem Schweinestaat den Kampf angesagt haben. Da sehen wir eben, das sind Leiter von politischen Stiftungen, da ist einer Bundesaußenminister geworden, Staatssekretär im Außenamt. Das sind heute vielfach Verteidiger der freiheitlich-demokratischen Grundordnung in einer Vehemenz, wie man sie niemals erwartet hätte. Also ich glaube, das ist einfach, dass uns hilft, auch mal durchaus die Antifa, wenn man sie denn als Bewegung, als soziale Bewegung oder sowas historisch auch ernst nimmt, wenn man die mit anderen mal in Verhältnis setzt, das kann auch eine ganze Menge zum Verständnis, auch ein bisschen zum Abrüsten, was ja gerade so als Schimpfwort, ne, was da gerade gesagt wurde. Ich glaube, da tun wir uns einen Gefallen, wenn wir dort auch als Historiker gerade ein bisschen genauer hingucken.
Ja, danke für eure drei Aussagen und die neuen Informationen. Dann würde ich jetzt direkt zur DDR kommen und zu den Unterschieden und dann auch mich wieder direkt an Micha wenden. Da wäre nämlich meine erste Frage, lassen sich eigentlich Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland diagnostizieren? Immerhin war die DDR in ihrem Selbstverständnis zufolge ein antifaschistischer Staat, wie du auch schon gesagt hattest. Gleichzeitig ist die extreme Rechte heute aber in den Gebieten der ehemaligen DDR besonders stark.
Ja, also es gibt eine, damit will ich vielleicht einsteigen, es gibt eine so ganz lebensweltliche Beobachtung. Also ganz offenkundig, wenn man so Bilder vor sich hat, was ist denn das jetzt? Ist das jetzt eine ostdeutsche Antifa-Demo-Geschichte oder eine westdeutsche? Dann gucke man einfach nur mal auf die Flaggendichte. Man wird an der Flaggendichte üblicherweise erkennen, wenn die relativ gering ist, dass wir uns im Osten befinden, weil eben, und das ist dann das Spezifische, weil quasi die ganze Symbolik, auch diese Aufladung durch Symbolik, durch Flaggen, durch gewisse Bekenntnisse und sowas, im Osten, in der Entstehungsphase der ostdeutschen Antifa, so in den 80er Jahren natürlich hochgradig kritisch beäugt wurde. Und das ist ja das Paradoxe. Wir reden von einem antifaschistischen Staat und Antifaschismus war im Prinzip die Kernideologie, nicht der Sozialismus, sondern der Antifaschismus als die Idee eines besseren Deutschlands. Das ist die Kernideologie der DDR gewesen und die wurde brüchig in den 70er Jahren. Man weiß, dass aus Umfragen oder Jugendlichen gibt es so eine gewisse Abkehr davon. Der Antifaschismus wird auch im Prinzip so eine hohle Geschichte. Inzwischen wird zwar immer gefeiert, hat aber eigentlich nur noch so eine ideologische Hülle, die immer wieder vorgeführt wird, aber wo dahinter nicht mehr ganz so viel vorhanden ist. Und dann entsteht eben in der DDR sowas wie Rechtsextremismus. Also es gibt erste rechte Gruppen. In Fußballstadien wird der Hitlergruß gezeigt, es wird Heil Hitler gerufen. Und das entsteht in den 80ern. Und dagegen entsteht, weil eben der Staat wegschaut, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Das war natürlich ein großes Legitimationsproblem für den Staat. Dagegen entsteht im Prinzip eine unabhängige Antifa. Also auch in Widerspruch zu der extremen Rechten, die entsteht im Osten, aber auch im Widerspruch zu der SED, die das eigentlich nicht sehen will. Auch die Sicherheitskräfte wollen das nicht sehen. Also wenn es zum Zeigen eines Hitlergrußes kam im Stadion, dann wurde das normalerweise unter Rauditum abgetan, aber eben nicht unter ideologischer Diversion oder sowas, was ja auch richtig gewesen wäre. Und darauf ist quasi die ostdeutsche Antifa entstanden, hat sich dann auch, es gab auch durchaus erste militante Gruppen, aber im Normalfall war es so, dass man sagte, so wir machen so ein bisschen Diskussion, Aufklärung. Die Konfrontation direkt hat man eigentlich nicht gesucht. Die kam dann ein ganzes Stück weit und eskalierte dann 1988, 89, 90, 87 ist so das Erweckungserlebnis mit dem Überfall auf die Zionskirche in Berlin, als West- und ostdeutsche Faschisten quasi angriffen und dort mit Eisenstangen reingingen und sowas. Und da war dann klar, so Rechtsextremismus, das ist etwas, was es auch in der DDR gibt. Und dagegen wandte sich dann quasi die ostdeutsche Antifa oder die staatsunabhängige ostdeutsche Antifa. Und das war natürlich ein Stachel im ideologischen Fleisch der SED, weil das durfte es natürlich auch nicht geben, eine staatsunabhängige Antifa in einem antifaschistischen Staat. Also hat man das getan, was im Prinzip, und das ist der Nexus dann zu heute, was die CDU im Osten heute auch gerne macht. Man hat eben bei rechten Manifestationen hat man so ein bisschen weggeguckt und bei linken, radikal linken Manifestationen hat man dreimal genauer hingeguckt und das schwer verurteilt. Die SED, weil es nicht sein durfte und die CDU eigentlich auch, weil es nicht sein durfte, weil man ja gerade erst den Kommunismus überwunden hatte, 1989, 90 jetzt im freiheitlichen System angekommen war. Und im Prinzip gibt es da, und das ist ganz interessant, eine Ideologie oder ein Transfer von Umgang von der SED auf die ostdeutsche CDU, also bei rechten Manifestationen so ein bisschen wegzugucken und bei linken Manifestationen ganz besonders aufgeregt zu sein. Das ist eine ganz interessante Entwicklung, die sich über 1989, 90 dann erstreckt. Und heute ist die Linke vollkommen klar auf der Seite der sogenannten Antifa und da eben da angekommen, wohingegen die CDU eben da ganz woanders liegt. Das ist ein ganz interessanter Dreh aus der Zeit von vor 1989 auf nach 1989.
Herr Rohrmoser möchte dir gerne noch was dazu sagen oder beziehungsweise uns.
Ich habe tatsächlich noch eine Rückfrage an Michael in dieser Hinsicht. Und zwar würde mich interessieren, warum jetzt die Flaggen in Ostdeutschland bei der Antifa kein konstitutives Merkmal waren. Lag das daran, weil das irgendwo eine westliche Demonstrationskultur war, mit Flaggen aufzumarschieren? Oder was war der tatsächliche Grund dafür?
Es gibt im Prinzip eine ganz interessante Geschichte, die ist ein bisschen älter und die verweist auf Freital als sozialdemokratische Musterstadt, sozialdemokratisch gegründet, im Prinzip 80% Sozialdemokratie in der Weimarer Republik, ganz klar auch in den 30er Jahren eines der wenigen Bollwerke in Sachsen gegen den NS. Und was die SED nach 1945 geschafft hat, ist über Flaggen, über Symbole, über Rituale quasi diese sozialdemokratische Tradition zu brechen und zu enteignen. Und deswegen ist es eben dann, wenn man sich als staatsunabhängige Antifa Ende der 80er Jahre quasi gegen die SED stellte, war es nur konsequent, eben auf diese Symbole und Rituale und Flaggen und all was dazugehört zu verzichten. Und das ist quasi dann so ein bisschen übergeschwappt, weil natürlich die ersten Akteure, das waren noch gelernte DDR-Bürger quasi, die sahen das immer kritisch, wenn Flaggen kamen. Und wenn dann eben aus dem Westen die Flaggen tragenden Menschen kamen, dann haben sie da gesagt, oh, so mit diesen Symbolen, das ist uns alles, das erinnert uns an ungute Zeiten vor 1989, wo wir eben auch als Antifa diskriminiert wurden und so. Deswegen gibt es da bis heute so eine gewisse Distanz, das löst sich allmählich auf, keine Frage. Ne? So, also gerade in einer Stadt wie Leipzig, wo dann eben die Gruppen relativ aktiv sind und das aber auch eine sehr starke Durchmischung gibt mit Zuzug aus Westdeutschland, dort nimmt das allmählich ab, aber man wird vor 10 Jahren, kann man das noch relativ schön sehen, dass das dann eben eine Ost- oder eine Westveranstaltung ist.
Danke, Micha, für deinen Einblick. Alex, möchtest du dann auch noch mal was dazu sagen?
Ja, ergänzend vielleicht noch dazu. Also man kann in den Selbstzeugnissen der autonomen Antifa-Gruppen beziehungsweise den Texterzeugnissen, den Zeitschriften und so weiter, in den 90er Jahren, als dann sie erstmals Ost- und Westgruppen versucht haben, zu kooperieren, gemeinsame Strategien zu entwickeln, da kann man auch ganz gut sehen, dass es immer Konflikte gab darüber, wie stark man sich jetzt eigentlich so diese alte KPD-Symbolik, die alte KPD-Faschismus-Interpretation, die alte KPD, die alten KPD-Phrasen, Parolen und so weiter zu eigen macht. Und da kann man sehen, dass aus Ostdeutschland immer die kritischen Stimmen kamen und dass das sicherlich auch einer der Gründe ist, warum diese Kooperation immer sehr konfliktanfällig blieb zwischen Ost und West in den ersten Jahrzehnten und eigentlich bis heute auch nicht allzu stark geworden sind.
Micha möchte auch noch was sagen. Ich würde nur schon mal vorweg sagen, wie man merkt, ist das ein Thema, worüber man eine eigene Podcast-Folge machen sollte. Das werden wir uns auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Aber Micha, wenn du noch gerne was sagen möchtest, will ich dich natürlich nicht abwürgen.
Ja, so eine ganz kleine lebensweltliche Ergänzung dazu. Es gibt von Wolfgang Thierse, dem alten SPD-Ostvorsitzenden und einer bekannteren, wenigen bekannten ostdeutschen SPD-Politiker, gibt es die schöne Geschichte, die überliefert er in einem Buch, was er 2001 geschrieben hat, dass in den 70er, 80er Jahren, dann kamen ja immer mal westdeutsche Studentinnen und wollten dann mit denen im Osten über den Marxismus reden und den Leninismus und all diese Geschichten und kamen dann eben mit diesen Phrasen, die sie dann eben in ihren kleinen Lesekreisen gefunden hatten oder für sich quasi als wichtig erachtet hatten. Und dann, so kamen sie dann eben auf die ostdeutschen Studierenden, so wie eben Wolfgang Thierse, und wollten die dann erklären, wie das mit dem Sozialismus eigentlich alles und wie man das mit Marx sehen muss, und stellten dann relativ schnell fest, dass sie da auf Granit bissen, weil eben die ostdeutschen Studierenden über viele Semester Marxismus-Leninismus gemacht hatten. Also die hatten nicht bloß ein bisschen 3 Zitate von Marx gelesen, sondern im Prinzip alles einmal durchkaut und konnten dann auf einer ganz anderen Basis argumentieren. Und da gab es schon so quasi die ersten Konflikte zwischen diesem Gefühl, so wir haben aber Marx jetzt verstanden und wollen euch Ostdeutschen das mal erklären, und die Ostdeutschen, die hatten das wirklich über Semester studieren müssen, egal was sie studierten, und konnten dann ganz anders kontern. Das ist so eine ganz schöne Geschichte, die, glaube ich, auch auf quasi 89, 90, 91, als das dann gerade in Berlin durch diese Nähe einfach relativ schnell aneinander klatschte, da gab es eben eine ganze Menge an Übersetzungsproblemen genau deswegen.
Alex, möchtest du an dieser Stelle noch etwas zur Geschichte hinzufügen?
Ja, nicht unbedingt zur Geschichte, aber ich denke, wenn wir jetzt gerade dabei sind, so ein bisschen geografisch vor allen Dingen zu differenzieren, ist es vielleicht auch eine ganz gute Gelegenheit, darauf einzugehen, dass es natürlich nicht nur Ost-West-Unterschiede gibt, sondern ganz sicher auch Unterschiede zwischen den Groß- und Universitätsstädten auf der einen Seite, wo wir eben stärker auch ideologisch geschulte Antifa-Gruppen haben, theoretisch versierte Aktivisten und gleichzeitig gibt es natürlich auch in Kleinstädten bis hin zu Dörfern der Provinz Antifa-Gruppen, die ja oftmals viel pragmatischer agieren, weniger ideologischen Wallers sich herumschleppen und zwischen diesen beiden Kulturen sozusagen gibt es natürlich auch ordentlich Konfliktpotenzial. Es gibt immer mal wieder, insbesondere so an Orten, wo regelmäßig Veranstaltungen der extremen Rechten stattfinden, so Ereignisse, wo dann städtische Antifas in die Provinz kommen, dort ordentlich Rabatz machen sozusagen, auch die örtliche Bevölkerung unter Umständen beleidigen, stören, was dann die ja kontinuierliche Arbeit der doch etwas pragmatischer ausgerichteten, vielleicht auch deutlich dann bündnispolitisch orientierte Provinz-Antifas in Anführungsstrichen doch dann ein bisschen schwer macht. Also denen wird das Leben dann oftmals durch solche Konflikte auch ein bisschen schwer gemacht. Also nur nochmal zusammenfassend, es gibt nicht nur Unterschiede zwischen Ost und West, sondern sicherlich auch Unterschiede zwischen den Zentren in den Großstädten, den Universitätsstädten auf der einen Seite und den durchaus zahlreichen, unabhängig agierenden kleinen autonomen Gruppen in der Provinz.
Das ist ja quasi schon eine super Hinleitung zur nächsten Frage, nämlich zur Aktualität. Wie sehen eigentlich die aktuellen Organisationsstrukturen im Handlungsfeld des linksradikalen Antifaschismus der Gegenwart aus? Und kann man spezielle soziodemografische Merkmale von Antifa-Gruppen benennen? Herr Rohrmoser, würden Sie einmal anfangen?
Ja, ich beginne mal mit der Soziodemografie beziehungsweise möchte was zur Sozialstruktur sagen. Also die meisten AntifaschistInnen stammen aus einem akademisch-biodeutschen Elternhaus. Sie sind zwischen 16 und 30 Jahre alt, befinden sich meistens noch in Ausbildung oder im Studium. Allerdings gibt es auch noch ein paar sozusagen Veteranen, die dabei geblieben sind, die schon über 30 Jahre alt sind. Und in der Gesamtheit sind es schon überwiegend noch männliche Akteure. Gleichzeitig muss ich dazu sagen, dass diese soziologische Befunde, die ich da jetzt rezitiert habe, dass die schon ein bisschen älter sind. Und es ist vielleicht sogar ein bisschen, ja, so ein Forschungsdesiderat, das mal neu zu untersuchen. Aber ich glaube, in der Tendenz gelesen, treffen diese Befunde auch jetzt im Jahr 2020 noch zu. Und damit möchte ich auch gleich mal auf einen eklatanten Unterschied zur damaligen Antifa hinweisen. Dort waren natürlich hauptsächlich Arbeiter und Gewerkschafter organisiert. Und ja, zur Organisationsstruktur lässt sich sagen, dass es eben vor allem in den 90er Jahren schon durchaus bundesweite Vernetzungs- und Koordinationsbestrebungen gab. Allerdings waren die nicht sonderlich von Erfolg geprägt und so Zusammenschlüsse wie das BAT, das bundesweite Antifa-Treffen, hatte nicht lange Bestand. Und dann gab es ja ab Beginn der 2000er Jahre die innerlinken Grabenkämpfe, die Aufspaltung der Linken in Antiimperialisten und Antideutsche. Und es, ja, das, die linke Bewegung hat sich dadurch total gespalten. Und das ist auch bis heute noch der Fall, würde ich sagen. Also es gab dann schon Ansätze von der interventionistischen Linken, ja, diese mittlerweile doch sich spinnefein teilweise gegenüberstehenden Lager wieder zu vereinigen. Aber in toto würde ich sagen, ist das noch nicht erfolgreich gewesen. Es ist eher so punktuell, dass man auch einige Strömungen, die sich eigentlich feindlich gesinnt sind, würde ich fast sagen, dass man die da zusammenbringt. Zum Beispiel ist das in Dresden jedes Jahr im Februar, wenn dort die Neonazis aufmarschieren, finden oft so breite Bündnisse oder kommen da zusammen. Aber alles in allem gibt es schon noch immer große Zerwürfnisse.
Alex möchte gerne noch was dazu sagen.
Ja, ich denke, dass man schon sagen kann, dass für die Organisationsfrage der radikalen Linken insgesamt der autonome Antifaschismus doch eine gewisse Rolle spielt. Denn in den 80er Jahren schon oder seit den 80er Jahren, ja über die 90er Jahre hinweg, waren eigentlich die Organisationsstrukturen, die am längsten fortgedauert haben und die auch am intensivsten ausgestaltet waren, eigentlich immer Strukturen, die im Kontext des Themenfeldes Antifaschismus entstanden sind. Und auch heute, wenn wir uns einen Teil der radikalen Linken anschauen, der eben nicht vollkommen organisationsfeindlich ist, beziehungsweise sich als organisationsfeindlich definiert, sondern der sagt, dass es durchaus notwendig ist, ein gewisses Maß an Organisation zu haben, um auch Erfolge zeitigen zu können, dann kann man sehen, dass diese Strukturen in großen Teilen auch ihre Ursprünge haben in Antifa-Strukturen, also in zunächst lokalen Antifa-Gruppen, die sich dann bundesweit vernetzt haben. Und vielleicht noch ergänzend zu der selbst, zu den soziodemografischen Merkmalen. Also es ist zweifelsohne natürlich so, sozialwissenschaftliche Forschung auf dem Bereich ist schwierig. Also man kann die Mutmaßung eigentlich nicht, die es ja durchaus gibt, in dem Feld nicht bestätigen. Aber man kann sich wieder die Schrifterzeugnisse angucken von Antifa-Gruppen und dann liest man doch oft auch tatsächlich Klagen, die das, was Richard schon gesagt hat, bestätigen. Also Klagen darüber, dass die Gruppen zu weiß, zu deutsch, zu männlich geprägt seien. Und wenn man jetzt einfach mal davon ausgeht, dass das auch einen realen Hintergrund hat, dass derartige Klagen einen realen Hintergrund haben, dann ja, kann man doch davon ausgehen, dass derartige Befunde dann auch zutreffen, auch wenn man bisher noch nicht die Gelegenheit hat und wahrscheinlich auch in Zukunft kaum die Gelegenheit haben wird, das tatsächlich empirisch zu überprüfen.
Micha, würdest du uns auch noch was zu der Frage sagen?
Ja, ich würde gerne noch was sagen, was quasi der Historiker in mir spannend fand. Also Geschichte wiederholt sich ja nicht, aber reimt sich manchmal ganz gut. Ist dann so die Hilfsformel dafür, dass man jetzt nicht unbedingt nur Wiederholung sehen möchte, aber dann doch irgendwie Muster. Und ich finde ganz interessant, also gerade bei den Ansätzen, die man in quasi irgendwie so postautonom, dass man Bündnisse eingeht, dass man guckt, dass man irgendwie auf die Zivilgesellschaft zugeht, dass man dort auch ein bisschen mittut, auch um quasi sein eigenes Denken ein bisschen zu verbreitern, auch bündnisfähiger zu werden, organisationsstärker zu werden und auch sichtbarer zu werden. Das ist ja durchaus eine interessante Geschichte, weil das ja die radikale Linke schon mal versucht hat. Also am Ende, und es gibt ja durchaus, und da möchte ich jetzt nochmal quasi eine doppelte Wiederholung reinbringen, es gibt ja durchaus auch Befunde, dass die radikale Linke sich in Deutschland gerade eigentlich nicht auf einem aufsteigenden Ast, sondern eigentlich so ein bisschen in einer Krisensituation befindet. Und man hat Ende der 70er Jahre hat man versucht, irgendwie aus dieser Krise der neuen Linken damals mit den K-Gruppen, es wurde alles schwierig und mit den Spontis auch. Und was machten die? Die bewegten sich im Prinzip so ein bisschen auf das zu, was dort gerade am Entstehen war, ein ganz interessantes Projekt, nämlich die Grünen. Und was sie versuchen, also das war ja im Prinzip, da waren ja die ersten radikalen linken Gruppen schon drin, über die Spontis, die dann irgendwie mit dazu kamen, dann relativ schnell die Macht übernahmen. Aber es gab ganz interessant eben, das ist manchmal mit dem Namen Jürgen Trittin verbunden, andere sagen, das ist alles Quatsch, dass man versucht hat, mit einer trotzkistischen Taktik in die Grünen reinzugehen, als radikale linke Gruppe, die rumzudrehen und quasi zu einer schlagkräftigen radikalen linken Partei umzuformen. Was interessanterweise passiert ist, ist nicht, dass die Grünen kommunistisch geworden sind, auch wenn sie relativ weit links standen, sondern dass die Kommunisten grün geworden sind. Also nicht aus tiefer Überzeugung, aber zumindest aus taktischer Überzeugung. Und das ist etwas, was dann eben diese Bündnisstrategien durchaus auch für die radikale Linke zu einem zweischneidigen Schwert macht, weil sie natürlich auch nie garantieren kann, dass sie, wenn sie da reingeht in solche Bündnisse, dass man nicht, die werden dann auch älter, gründen Familien in diesen Phasen, dass sie dann nicht immer wieder systematisch, und das ist ja ein Problem der radikalen Linken, dass sie dann systematisch sich in diesen Zeiten, in diesen Abhängigkeiten, auch in diesen Bündnis versuchen, sich selbst deradikalisieren, dann werden sie in dieser Zeit auch älter, gründen Familien, deradikalisieren sich wieder und dann passiert es das, was man in der radikalen Linken ja schon seit Jahren diskutiert, es gibt einen systematischen Abfluss von Organisationswissen, von Ideologiewissen, von Strategiewissen und all diesen Dingen, die immer wieder dadurch gefährdet sind, was natürlich dann dafür sprechen würde, dass man sich doch hermetisch abriegelt, weil wenn man sich hermetisch abriegelt, kann man eben andere Dinge nicht tun und sich erweitern und Kämpfe gewinnen. Also das ist, glaube ich, eine ganz spannende, zweischneidige Geschichte und auch da das Plädoyer des Historikers quasi nochmal genauer hinzugucken, wie war das eigentlich in den späten 70er Jahren, wo man vielleicht vor ähnlichen Konflikten, Problemen und Zukunftsaussichten stand.
Danke. Dann würde ich jetzt zu einem relativ bekannten oder von den Medien oft aufgegriffenen Thema kommt im Bezug zur Antifa, nämlich Gewalt. Im Fokus stehen relativ oft Gewalttaten, aber welche Rolle spielt Gewalt denn tatsächlich in der Antifa? Alex, möchtest du da vielleicht einmal anfangen?
Ja, bevor man über die Gewaltfrage spricht, muss man vielleicht nochmal deutlich machen, das ist ja wirklich ein ganz breites Spektrum an Praktiken gibt, an Aktionsformen gibt, die dem Themenfeld des linksradikalen Antifaschismus verbunden sind. Es gibt, wie gesagt, Rechercheaktivitäten, es gibt natürlich die Blockaden von beispielsweise Parteitagen oder anderen rechtsextremen Veranstaltungen. Es gibt gleichzeitig Informationsveranstaltungen, Vorträge oder das Verteilen von Informationsbroschüren. Es gibt natürlich Zeitschriftprojekte. Aber dann gibt es natürlich auch diese militante Ebene. Es gibt ja clandestine Aktionen wie Anschläge, Farbanschläge, aber auch Brandanschläge, beispielsweise auf Wohnhäuser oder Autos. Und es gibt natürlich tatsächlich die körperliche Gewalt gegenüber Anhänger der extremen Rechten, aber auch, und das insbesondere im Kontext von Konfrontationsgewalt auf oder anlässlich von Demonstrationen gegen die Polizei. Überhaupt muss man sagen, dass ein Großteil der Gewaltdelikte im Kontext sich von eskalierenden Demonstrationen abspielt. Das ist etwas, was man aus den Polizeistatistiken herauslesen kann. Gleichzeitig muss man aber sagen, wenn man über die Polizeistatistiken spricht, dass man über die tatsächliche Gewalttätigkeit der radikalen Linken im Allgemeinen und noch weniger im Themenfeld des autonomen Antifaschismus eigentlich erschreckend wenig sagen kann, weil die Gewaltstatistik, die wir haben, ist eine sogenannte Eingangsstatistik, das heißt Gewaltdelikte werden erfasst und gehen dann so, wie der aufnehmende Polizist oder die aufnehmende Polizistin die Gewaltdelikte erfassen, in die Statistik ein. Man schaut sich, beziehungsweise die Statistik sagt nichts darüber aus, was nachher bei den Gerichtsprozessen herausgekommen ist. Also diese Daten sind auch sehr kritikwürdig. Ganz abgesehen davon, dass sie derartig, beziehungsweise in derartig grober Form vorliegen, dass es schwierig ist, da konkrete, eigentlich unmögliches Detailauswertung zu machen. Aber es gibt einige wenige Beispiele, wo das gemacht wurde. Da fällt schon auf, gerade im Rechts-Links-Vergleich, dass sich die Qualität der Gewalt doch deutlich unterscheidet. Wir haben bei der extremen Rechten deutlich mehr schwere Körperverletzung oder Gewalteinwirkungen, die man als Gewalttaten, die man als Körperverletzungsdelikte, die man als schwerwiegender bezeichnen würde, als wir das auf der extremen, als wir das in der radikalen Linken haben. Das liegt sicherlich auch daran, dass Gewalt in der radikalen Linken immer einem Rechtfertigungszwang unterliegt. Also es gibt durchaus Gewaltdiskurse in den Publikations- und Diskussionsorganen der radikalen Linken und natürlich auch auf den lokalen Plänen, wo diskutiert wird, welche Form der Gewalt ist vertretbar und wo sind die Grenzen, die man nicht überschreiten sollte. Und es wird, wenn man sich nochmal die Zahlen anguckt, auch deutlich, was das für Konsequenzen hat. Also es gab eigentlich in diesem Kontext Antifaschismus ein einziges Todesopfer Anfang der 90er Jahre. Da ist ein Rechtsextremist von einem Mitglied einer migrantischen Berliner Antifa-Gruppe erstochen worden. Das hat natürlich auch für große Diskussionen in den Publikationsorganen der Antifa-Gruppen gesorgt, sodass man sagen kann, es gibt schon deutliche Schwellen eigentlich, die so die Überzeugung überschritten werden sollten. Natürlich werden die in Einzelfällen dann immer mal wieder doch überschritten, was dann aber interne Diskussionen zur Folge hat. Aber man muss schon deutlich sagen, dass davon ausgegangen wird, dass Gewalteinwirkung gerade gegenüber Parteigängern der extremen Rechten Erfolge zeitigen würde. Also beispielsweise gibt es die Erzählung, dass die Göttinger Antifa-Aktivisten die rechtsextremen Gruppen Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre aus der Stadt herausgeprügelt hätten. Und man geht eben auch davon aus, dass jemand, der mit Gewalt konfrontiert ist, die aus seiner politischen Überzeugung resultiert, dass der dann diese nochmal überdenkt und eventuell davon abkommt. Aber worauf man natürlich auch hinweisen muss, dass es immer einen Konflikt gibt auf der einen Seite zwischen Bestrebungen, möglichst Bündnisse mit zivilgesellschaftlichen Akteuren einzugehen, wie beispielsweise den Gewerkschaften oder Parteien des eher linken Spektrums oder Mitte-Links-Parteien und eben der Praxis der Militanz.
Ja, das war ja eine relativ lange Ausführung. Micha, möchtest du dazu noch etwas beitragen?
Ja, kann ich tun. Das eine würde ich nochmal anknüpfen an Zahlen. Also wir haben ja gerade frische Zahlen vom Bundesamt für Verfassungsschutz bekommen, dass einen massiven Zuwachs an linksextremen Gewalttaten zu konstatieren glaubt oder das belegt, wo dann jetzt, wenn die ersten Feinanalysen kommen, dann festgestellt werden kann, der allergrößte Zuwachs oder der allergrößte Teil des Zuwachses, man geht von bis zu 90% aus, ist das Zerstören von Wahlplakaten der AfD. Also worauf ich hinaus will, das ist einmal der qualitative Unterschied quasi von Delikten, die dort mitgemacht oder mit quasi aufgezählt werden. Viel hat ja auch mit Eingangsdelikten zu tun. Und die Frage ist natürlich, ob nur das, was man phänotypisch laut VS-Definition als ein Linksextrem sieht, ob das die einzigen sind, die tatsächlich AfD-Plakate abreißen oder ob es da nicht eine ganz viel größere und breitere Gruppe gibt an Menschen. Das ist ja auch immer mal wieder die Nachfrage quasi an Antifaschismus. Wo hört das eigentlich auf? Aber wir reden jetzt ja relativ eng darüber und deswegen ist mir einfach nur der Hinweis wichtig, dass das manchmal ganz fürchterlich kompliziert ist. Das Zweite ist, auch das soll gar kein Relativismus sein, aber wir müssen uns immer klar machen, wir reden heute über ein Gewaltlevel, also auch wenn der Verfassungsschutz jetzt gerade wieder von neuen linksextremen terroristischen Strukturen sprechen mag, wir erleben ein Gewaltlevel, das weit, weit unter dem ist, was wir aus anderen Zeiten kennen, was wir etwa aus den 70er und 80er Jahren kennen. Also die Bilder, wenn man sich, das muss man sich einfach dann auch mal angucken, wie das aussah in der Kampf um Brockdorf, um Kalkar, was dort für Bilder quasi entstanden sind, mit welcher Gewalt, mit welcher auch taktischen Strategie, also das war im Prinzip Kriegsspielen, ja, das hatte nichts mehr mit Konfrontationsgewalt, die aus dem Demonstrationsgeschehen heraus entsteht, zu tun, sondern hat sowohl die Seite der Sicherheitskräfte als auch die Seite der radikalen Linken mit Taktiken und kriegsähnlichen Taktiken dort quasi Belagerungskämpfe ausgeführt, schwer bewaffnet und auch brutal ausgetragen. All das sehen wir ja heute in der Regel nicht mehr. Was wir aber sehen, ist quasi eine große Aufgeregtheit und auch durchaus eine große, große Verantwortung von Seiten der Polizei, die sich auch deswegen als eine besondere Herausforderung und als eine besondere Verantwortung herausstellt, weil sie nun mal der Träger des staatlichen Gewaltmonopols sind. Da muss man einfach ganz automatisch höhere Hürden anlegen. Und wir haben das gerade erst jüngst in Leipzig gesehen. Es gab an Silvester eine vollkommen eskalierte Demonstration. Da ging es munter hin und her. Es gab auf beiden Seiten verletzte und sehr, sehr unschöne Szenen und da hat sich niemand mit Ruhm bekleckert quasi. Und wenige Wochen später hat man dann im Rahmen des Verbotes von links unten in die Media eine weitere radikal linke Demo gesehen und man hat gesehen, dass die Polizei ganz anders agiert hat. Defensiv, vorausschauend, mit viel Ansage, mit viel Warnung, viel Kommunikation. Das heißt nicht, dass die radikale Linke nicht doch mal zwischendurch oder Teile aus diesem Demonstrationszug heraus versucht haben zu eskalieren, aber das war quasi ein Blitzlichtgewitter von 2 Minuten und 3 Minuten und dann war wieder Ruhe. Und im Prinzip ist diese ganze Demonstration mehr oder weniger friedlich verlaufen. Das heißt, wenn wir, und das ist ganz wichtig, glaube ich, wenn wir die Konfliktparteien im Vorfeld an den Tisch bekommen, und das ist ja im Prinzip auch das, was gesetzlich vorgesehen ist, dann kann man auch, glaube ich, auf dem Feld eine ganze Menge entschärfen und dann wäre auch vielen gedient. Von daher ist, glaube ich, das, was gerade viel diskutiert wird, wie wir quasi Polizei betrachten in diesem Kampffeld, auch durchaus im Kampffeld Rechtsextremismus. Ne? Also es gibt durchaus die Mutmaßung, gerade in Sachsen, die starke Mutmaßung, dass es dort auch in den Sicherheitskräften durchaus quasi den Gegner gibt. Nicht nur den Gegner als Polizisten, sondern der Polizist kann gleichzeitig durchaus ein Rechtsextremer sein. Also das ist etwas, was extrem die Situation auflegt. Und ich glaube, da ist gut daran getan, dort auch für uns als WissenschaftlerInnen hinzugehen, zu gucken, zu forschen, zu fragen, um dort quasi auch eine ganze Menge zu entschärfen, weil wir wissen, dass man dort eine ganze Menge an Entschärfung reinkriegt. Das Paradebeispiel ist immer in Berlin das Maifest, was quasi ein Anschluss an die Kreuzberger Chaostage gefeiert wurde und das jetzt quasi in der radikalen Linken schon wieder kritisch gesehen wird, weil es im Prinzip jetzt ja so eine Art 1. Mai-Feier mit Bockwurst und viel Konsum ist und das wollte man ja eigentlich auch nicht. Aber im Prinzip da müssen wir, wie bei vielen anderen Sachen, einfach auch viel genauer hinschauen.
Herr Rohrmoser, könnten Sie noch was sagen zu den Unterschieden, die es zu der damaligen Gewalt aus den 80er, 70er Jahren gibt und zu der heutigen?
Ich hätte eher noch etwas zu den Zahlen zur Gewalt ergänzen wollen. Und zwar wollte ich noch auf eine Gegebenheit oder eine Situation hinweisen, die ich einigermaßen frappierend finde. Und zwar ist das dieser Ansatz des Postulats der Äquidistanz oder besser bekannt vielleicht als die Hufeisentheorie, die spätestens seit der Wahl in Thüringen wieder in aller Munde ist. Und zwar finde ich es schon ziemlich frappierend, wie eben Linksextremismus mit Rechtsextremismus gleichgesetzt wird. Und das beginnt schon damit, dass in diesen Verfassungsschutzberichten der Oberbegriff Extremismus ist und darunter links und rechts, links bzw. Rechtsextremismus. Und dass man das damit schon irgendwo so auf eine Ebene stellt. Weil wenn man sich Zahlen anschaut, ich habe jetzt zum Beispiel die von 2018 noch zur Hand, da gab es zwar 1010 links extrem motivierte Gewalttaten und mit 1088 Fällen nur unwesentlich mehr rechts motivierte Gewalttaten, aber es macht doch, ohne das relativieren zu wollen, auf linker Seite doch einen qualitativen Unterschied aus, gegen wen oder was sich diese Gewalt richtet. Also beim Linksextremismus, beim sogenannten Linksextremismus, gab es eben 363 Gewaltdelikte gegen Personen und beim Rechtsextremismus war das eben schon dreimal so hoch. Und noch deutlicher wird es, das hat Alexander auch schon angesprochen, wenn es um die politischen Morde geht. Also ich habe ein bisschen andere Zahlen, aber in der Tendenz liest sich das ähnlich. Ich habe Recherchezahlen vom Tagesspiegel und von der Zeit, die jahrelang eben darüber geforscht haben und auch offizielle Zahlen vom BKA angezweifelt haben. Und nach dieser Rechercheleistung von der Zeit und dem Tagesspiegel gab es in der Bundesrepublik seit der Wiedervereinigung 6 Morde, die dem linken Spektrum zugeordnet werden können und 169, die dem rechten Spektrum zugeordnet werden können. Und dabei ist jetzt Halle, Hanau und Kassel noch gar nicht mitgerechnet. Und deswegen finde ich diese Hufeisentheorie, die ja doch irgendwie den Diskurs in der Öffentlichkeit noch dominiert, eben empirisch unsinnig, aber bereits, das muss ich hinzusagen, bereits finde ich den historisch unsinnig, weil man, wenn man von einer Mitte ausgeht, ja, zumindest war es so, dass die linken Parteien immer eigentlich für die Demokratie gekämpft haben, während es lange Zeit eben der Fall war, dass die rechten Parteien eben gegen die Demokratie waren. Und deswegen, nochmal zusammengefasst, finde ich diesen Ansatz historisch, empirisch unsinnig.
Ja, wie man merkt, sind sowohl die Polizeistatistiken als auch die Hufeisentheorie auch noch ein Thema, mit dem wir uns in späteren Folgen auseinandersetzen sollten. Alex möchte gerne noch was hinzufügen.
Ja, zum einen wollte ich nochmal ergänzen, dass ich jetzt mit dieser einen Zahl des einen Todesopfers nur mich auf den Kontext Antifaschismus bzw. Systemfeld Antifaschismus beziehen wollte, wobei ich mir da jetzt auch dann wiederum nicht hundertprozentig sicher bin, wie sehr das zutrifft. Dann aber auf jeden Fall noch ergänzen, dass zu diesem Image der autonomen Antifa, das ganz bewusst ja auch erzeugt wird, beispielsweise durch martialisches Auftreten, die Vermummung, die ja eigentlich schon schwarze Uniformierung, möglichst gewaltbereit zu erscheinen. Und das darf man aber dann nicht gleichsetzen, auch mit tatsächlich gewalttätig. Also nur ein kleiner Teil derjenigen, die sich eben dieses Image der kämpferischen autonomen Antifa zu eigen machen, ist tatsächlich auch gewalttätig. Hinzu kommt natürlich auch noch, dass gerade viele Gewalttaten dann von männlichen Antifas ausgeführt werden, die der radikalen Linken auch immer dazu führt, dass Kritik laut wird, weil da männliche Dominanz ist. Es wird die Gefahr gesehen, dass diese Gewalttaten dann männliche Dominanzansprüchen und Mackergehabe, wie es oftmals heißt, Vorschub leisten und möglicherweise gar nicht sachdienlich und zielgerichtet sein.
Okay, Micha wollte auch noch kurz was sagen.
Ja, ich wollte im Prinzip auch nur noch das anmerken, dass es im Prinzip auch ein Phänomen von Männlichkeit und Jugendlichkeit ist, die wir uns da angucken. Also das sollten wir immer mit im Kopf haben und dieses ein Stück weit uniformiert sein und martialisch auftreten, mit gewissen Kleidungen und Symboliken zu arbeiten. Also das kennen wir auch schon, zumindest in der Geschichte der Bundesrepublik, gab es natürlich auch schon davor, aber in der Geschichte der Bundesrepublik gilt das für die Halbstarken natürlich genauso. Und das gilt natürlich auch für etwa die Putztruppe von Joschka Fischer, die hießen ja nicht nur... Also die hatten eine ganz spezifische Optik in Auftreten, das auch sehr martialisch und brutal war. Und das ist das ganz Interessante vielleicht an dieser Gruppe oder an diesen Konflikten, die es in Frankfurt und anderswo gab, dass diese Gewalt eine unglaublich wichtige biografische Dimension besitzt. Wolfgang Krauser weist da verschiedentlich drauf hin. Und ich finde das ganz spannend. Auch das müsste man sich eigentlich noch viel genauer angucken. Es gibt, er hat so einen großartigen Aufsatz geschrieben, der hieß Prügel, die prägen. Und im Prinzip ist es das. Also quasi über die Erfahrung, die erste Erfahrung von Bommi Baumann mit Gewalt, der dann eben wegdriftete in den Terrorismus, und die Erfahrung von Joschka Fischer eben bei der Meinhof-Demo, die dann eskaliert ist, die dann ja zu einem großen Skandal wurde 2001 in der Geschichte der Bundesrepublik, als das nochmal aufgegriffen wurde, wo man sieht, dass in dem Milieu um Fischer plötzlich ein Moment kam, wo man sagte, okay, wir können solidarisch sein mit der radikalen Linken, aber das war eine Form von Gewalt, hier ist ein Strich zu ziehen. Und im Prinzip entsteht an diesem Tag oder in den Folgetagen, Folgewochen bei Fischer die Idee des radikalen Realismus, der eben ganz klar von Gewalt Abstand nimmt, aber eben versucht, radikale Ideen auf eine andere Art und Weise in den politischen Prozess einzuspeisen. Auch das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Moment, den man sich aus der Historie heraus auch viel stärker noch angucken muss, wenn wir uns auf Gewaltinszenierung, Gewaltrituale und Gewaltanwendung fokussieren und was da quasi auch raus folgt, woher das kommt. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger, entscheidender Punkt, und da werden wir trotzdem auch immer wieder, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, und das gilt für alle möglichen Bewegungen, wir müssen über schlecht reden in Bewegung, weil das eben eine ganz, ganz wichtige Komponente ist. Und die Umwelt- und Frauenbewegung war eben ein ganzes Stück weit friedlicher, weil das eben auch vielfach von Frauen getragen wurde, möglicherweise. Und die Schlachten um Kalkau und Brockdorf haben dann die K-Gruppenjungs gemacht. Also das ist, glaube ich, etwas, was wir nicht in, also es ist keine generelle Regel, aber ich glaube, das müssen wir immer und viel stärker im Blick haben.
Dieser letzte Hinweis wird meinen Buchclub sehr freuen, wenn Sie sich den Podcast anhören. Dann würde ich jetzt mit Blick auf die Zeit auf meine letzte Frage kommen, nämlich: Welche Entwicklungstrends in der jüngeren Vergangenheit kann man beobachten? Ich würde unseren Gast bitten, in diese letzte Frage zu starten.
Ja, ich glaube, im Wesentlichen lässt sich sagen, dass der Erfolg des Rechtspopulismus und die offenkundigen Überschneidungen mit der extremen Rechten da auch die Antifa-Aktivitäten ansteigen haben lassen. Grundsätzlich denke ich, dass die Polarisierung der Gesellschaft dadurch auch zunimmt. Und ich kann noch kurz auf den Verfassungsschutzbericht von gestern verweisen. Also da hat der Verfassungsschutz einen Anstieg verzeichnet im linksextremen Spektrum auf 33.500 Personen, und 9.200 davon werden als gewaltbereit angesehen. Und auch die Zahl der linken Straftaten stieg in den letzten Jahren an, um fast ein Drittel. Und letztendlich, das kann ich jetzt auch nicht verifizieren oder widerlegen, aber der Verfassungsschutz zumindest attestiert der Szene eine gestiegene Militanz und der Szene Konsens, dass es keine Angriffe auf Menschen geben dürfe, scheint laut Verfassungsschutz eben zu erodieren. Und ja, insofern, laut Verfassungsschutz sollen angeblich in der linken Szene jetzt auch Tötungsdelikte in Kauf genommen werden. Hinzufügen, ich kann das nicht verifizieren.
Micha, würdest du gleich weitermachen?
Ja, das ist im Prinzip ist das ganz interessant, weil das ja auf Ereignisse vor allen Dingen in Leipzig anspielt, als eben eine Immobilienprokuristin beispielsweise angegriffen wurde und als an Silvester ein Polizist derart schwer verletzt worden sei, dass es eben unter Mordversuch verhandelt wird. Am Ende hat sich das als ein eingerissenes Ohr herausgestellt. Ich will das gar nicht damit relativieren. Worum es mir geht, ist, dass dort auch eine ganze Menge an Informationsfluss, und wir hatten ja vorhin gesagt, das ist eine Eingangsstatistik, dort wird eben einen Fall wahnsinnig groß gemacht. Und das zieht sich dann auch durch den Verfassungsschutzbericht. Es gab jetzt auch den Hinweis, dass der dann schnell generalisiert wird aus wenigen Fällen. Es gibt auch den Hinweis im Bundes-, also jetzt im Verfassungsschutzbericht, dass eben die radikale Linke oder die Linksextremisten es schaffen würden, Menschen in höchste Staatsämter zu bringen. Und das wird dann quasi so als ein Generalbefund gewertet. Und es geht natürlich um die Verfassungsrichterin Borchert in Mecklenburg-Vorpommern, die mit Sicherheit eine radikale Antikapitalistin ist. Aber man wird die Frage stellen dürfen, ob radikaler Antikapitalismus überhaupt die freiheitlich-demokratische Grundordnung betrifft. Also laut Bundesverfassungsgericht ist das nicht der Fall. Also da sehen wir, wie aus wenigen Fällen eine ganz große Geschichte gemacht wird. Deswegen würde ich da immer vorwarnen, das zu generalisieren, was dort quasi, wie es der Verfassungsschutz macht. Und was ich eigentlich eher vom Eindruck her beobachte die letzten Jahre, sind tatsächlich massive Bemühungen von Bündnispolitik. Wir sehen das bei Ende Gelände, wir sehen das bei dem Kampf gegen Datteln 4, wir sehen das generell bei der Klimapolitik, wir sehen das bei dem Kampf gegen die deutsche Wohnen, also um Gentrifizierungsfragen und Enteignungsfragen, dass sich dort die radikale Linke eine ganze Menge einbringt und versucht, dort natürlich mit zu partizipieren. Und die interventionistische Linke sagt ja selber so, wir können jetzt natürlich weiter irgendwie so einen ganz schönen Blog-Eintrag, wir können natürlich weiter so ein bisschen so alberne Gewaltinszenierung, Rituale machen, aber wir können es auch so machen wie bei der Deutschen Wohnen enteignen, uns damit anschließen und einen der größten Erfolge von radikal linken Denken, nämlich die Eigentumsfrage zu stellen. Wem gehört eigentlich Wohnraum? Dieser Ansatz quasi, der scheint dort gerade viel populärer zu sein. Und ich glaube, da sind wir wieder an so einem Punkt, wie wir in den 80er Jahren auch mal waren, dass quasi ein Projekt oder Projekte vorhanden waren, die es schafften, ein Stück weit zumindest einen Teil der radikalen Linken auch zu absorbieren und quasi zu gesellschaftlichen Entwicklern zu machen. Und das war in den 80ern die Ökologie. Es ist leider immer noch die Ökologie. Das geht wohl leider auch die nächsten 10 Jahre und 20 Jahre und 30 Jahre nicht weg. Und es ist gerade wieder die Eigentumsfrage. Und das finde ich ein ganz interessantes Feld, dass man dort eben auch durchaus konstatiert, dass dort ein Korrektiv vorhanden ist, das offensichtlich auch durchaus weit, weit in die Bevölkerung hineinreicht und eben nicht mit Alarmismus übertüncht werden muss. Der Verfassungsschutz hat dann ja immer das Gefühl, dass dort versuchen, die radikalen Linken quasi die Gesellschaft zu radikalisieren, und alle Geschichte und alles Wissen über solche Prozesse sagt uns, es ist umgekehrt der Fall, eher im Moment der Deradikalisierung, wenn man sich erstmal in Verhandlungen mit der Gesellschaft begibt. Aber das werden wir weiter beobachten können.
Und als letztes, Alex, gerne hätte ich noch deine Einschätzung.
Ich würde vielleicht noch mal etwas konkreter jetzt auf das Thema des linksradikalen Antifaschismus zurückkommen wollen. Also was ich so ein bisschen erstaunlich finde, vielleicht aber auch bezeichnend für den Zustand der radikalen Linken insgesamt, ist, dass eigentlich das Aufkommen und Starkwerden der AfD von der radikalen Linken beziehungsweise dem Teil der radikalen Linken, der sich schwerpunktmäßig mit dem Thema Antifaschismus beschäftigt, beziehungsweise der autonomen Antifa, dass der weder das Ganze hat ansatzweise kommen sehen, obwohl man sich doch immer sehr, sehr viele Gedanken eigentlich macht über den Zustand der Gesellschaft, über Faschisierungstendenzen, über die Ursachen von Faschismus und sehr, sehr detailliert beobachtet, auch die rechtsextreme Szene immer sehr genau im Blick hat. Also angesichts all dessen finde ich es auch ziemlich verwunderlich, dass man offenkundig auch einigermaßen überrascht von diesen Entwicklungen war und gleichzeitig auch eigentlich keine so richtige Strategie zu finden scheint auf dieses Phänomen der AfD, die ja anzusiedeln ist im Bereich des Rechtspopulismus, natürlich auch klar überschneidet zu extremen Rechten auffasst. Also man ist irgendwie, ich will nicht sagen in der Krise, weil eigentlich scheint sich ja die radikale Linke immer in einer Krise zu wähnen, aber doch irgendwie relativ ratlos, wie es mir scheint, gegenüber diesem Phänomen der AfD. Man findet keine neuen Rezepte sozusagen. Auch kann man jetzt nicht erkennen, dass es irgendwie so neue, besondere Bündnisstrategien jetzt innerhalb der radikalen Linken gäbe, neue durchschlagende Analysen, theoretische Konzepte. Irgendwie erscheint es mir eher so, dass man doch ziemlich unsicher und erratisch ist.
Ich glaube, Micha möchte an dieser Stelle auch noch etwas ergänzen.
Ja, vielleicht ganz konkret, wenn man, weil wir auch viel Parteienforschung hier in Göttingen gemacht haben, wenn man mal auf Parteiebene guckt, also da muss man schon mal feststellen, der parteiförmige Linksextremismus, wenn man den jetzt mal so nehmen will, die MLPD, die kommt auf 0,1% in Sachsen und die AfD auf 27,5, also nur um mal Volksmomente oder Mobilisierungserfolge der extremen Rechten, und da würde ich die AfD immer zuschlagen, und der extremen Linken mal gegeneinander zu halten, also das muss man sich immer klar machen, wenn wir über Phänomene reden, die so ähnlich vergleichbar und gleichsetzbar sind. Aber da ist auch die Gefährdung, wenn man in dieser Logik bleiben will, von Demokratie und freiheitlich-demokratischer Grundordnung doch ganz anders herausgefordert durch die AfD als durch die radikale Linke, die ja, wie ich vorhin schon sagte, dann über Bündnispolitik sich ja allenfalls noch deradikalisiert. Und also da sollten wir vorsichtig sein und auch ohne zu relativieren immer wieder die Verhältnisse zumindest einmal ordnen.
Vielen Dank, Herr Rohrmoser, Alex und Micha, für Ihre und eure Einschätzungen. Ich hoffe, es hat Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörern, gefallen und Sie konnten etwas Neues lernen über das schillernde Phänomen Antifa. Weitere Informationen zum Themenfeld des linken Radikalismus und über die Arbeit der Bundesfachstelle finden Sie auch auf unserer Homepage unter der Adresse www.linke-militanz.de. Natürlich können Sie uns auch Fragen, Anregungen oder Kritik per E-Mail an kontakt@linke-militanz.de schreiben. Wir danken Ihnen fürs Zuhören. Tschüss und bis zur nächsten Folge des Podcasts der Bundesfachstelle Linke Militanz. Die Veröffentlichungen stellen keine Meinungsäußerung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend oder des Bundesamts für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben dar. Für inhaltliche Aussagen tragen allein die Autorinnen die Verantwortung.